Deutschlandfunk. Der Tag.
Wundern Sie sich nicht, wenn plötzlich die Leitung abbricht.
Radioreporter Martin Durm hat schon aus vielen Krisen und Kriegsgebieten berichtet. Aus Ägypten zum Beispiel, aus Libyen, aus dem Irak oder auch von Assads Krieg gegen die eigene Bevölkerung in Syrien. Seit einigen Tagen recherchiert er in der Ukraine.
Es ist hier praktisch alle 2 Stunden Luftalarm. Dann geht hier die Handy-App an und dadurch bricht die Leitung zusammen, weil dann wird alle Kommunikation stillgelegt. Und auch wenn abgesagt wird, passiert das Gleiche.
Im schwer umkämpften Donbass nahe Bachmut hat er gerade erlebt, warum die ukrainischen Verteidiger die Stadt weiter gegen die russischen Angreifer verteidigen, auch wenn sie dabei selbst hohe Verluste erleiden. Zweites Thema heute, die sogenannte Russlandfrage im internationalen Spitzensport, Beispiel Fechten. Bei den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Jahr könnte es sein, dass keine Fechterinnen und Fechter aus der Ukraine teilnehmen werden, dafür aber Athletinnen und Athleten aus Russland. Wie das sein kann, das erklärt uns Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Das ist der Tag an diesem Mittwoch, dem 22. März 2023. Ich bin Jasper Barenberg. 160.000 Einwohner hatte Kramatorsk im Osten der Ukraine einmal. Heute sind es geschätzt noch 50.000 bis 60.000. Viele sind vor Russlands Krieg aus der Region geflohen, auch vor den schweren Kämpfen ganz in der Nähe, in Bachmut. Und in Kramatorsk habe ich heute meinen Kollegen Martin Durm erreicht.
Stellen Sie sich vor, es ist eine Stadt, die alles andere als dem Erdboden gleich gemacht worden ist, sondern sie ist in großen Teilen noch intakt. Zwischen den Hochhäusern, zwischen den Einkaufszentren allerdings klaffen Lücken, Ruinen, Trümmerlandschaften tun sich dort auf, weil dort in den vergangenen Monaten eben Raketen eingeschlagen haben. Wir haben hier ständig Luftalarm, jetzt auch im Moment kann sein, dass der in den nächsten 1-2 Stunden wieder abgesagt wird. Aber das kümmert hier niemanden mehr. Dieser Luftalarm wird angezeigt auf einer Telefon-App, vergleichbar etwa mit der Corona-App in Deutschland. Genauso wenig, wie man sich heute noch darum kümmert, genauso wenig kümmern sich die Leute um die Luftalarm-App inzwischen in Kramatorsk und auch in vielen anderen Städten. Sie laufen einfach weiter, sie gehen ihren Geschäften nach. Die Geschäfte in Kramatorsk sind geöffnet. Die Supermärkte sind offen, das Angebot dort ist etwa so vielfältig wie bei Ihnen in einem Supermarkt in Köln. Das heißt, wir haben es mit einer gut funktionierenden Stadt zu tun, die gleichzeitig ausgebaut ist wie eine Festung. Anders kann man das gar nicht sagen. Sie müssen sich vorstellen, an den Zufahrtsstraßen, die nach Bachmut führen. Bachmut ist etwa 20 Kilometer entfernt. Überall Geschützstellungen, dann verdeckte, gepanzerte Wagen. Überall rüstet man sich dafür, dass wenn die russische Armee doch durchbrechen sollte, was man offiziell natürlich ausschließt, aber wenn es passieren sollte, dass es sich dann an Kramatorsk im wahrsten Sinn des Wortes die Zähne ausbeißen. In der Stadt, auf den Verkehrsinseln sind Schützengräben eingezogen, in die sofort die Soldaten reingehen können. Die Häuser sind abgesichert mit Sandsäcken, mit Barrikaden davor. Kramatorsk rüstet sich dafür, dass es angegriffen werden könnte. Aber wie gesagt, die Parole, die das Militär, die auch die russische Regierung rausgegeben hat, ist: Bachmut muss halten.
Eine Stadt also, die mitten im Krieg ihren Alltagsgeschäften ein Stück weit nachgeht, sofern das möglich ist, und die sich zugleich rüstet für den Fall, dass die russischen Angreifer näher kommen. Spüren Sie die Sorge der Menschen davor? Spüren Sie die Angst, die bei aller Gewohnheit auch an die Luftalarm-App doch immer mitschwingt?
Ja, natürlich, diese Angst ist ständig da. Auf den ersten Blick, oberflächlich gesehen, wirkt das alles wie fast normales Leben. Aber wenn dann hier doch die Sirenen losgehen, weil wieder irgendwo es einschlägt in der Stadt, und das hört man und das verunsichert natürlich, dann stehen die Leute schon einen Moment lang still, schauen irritiert um sich, fassen sich dann wieder und gehen weiter. Es werden Hunde spazieren geführt. Also wie gesagt, was sollen sie auch anderes tun? Man kann sich ja nicht die ganze Zeit verstecken. Wenn man immer dann in den Luftschutzkeller gehen würde, wenn es der Luftalarm anzeigt, würde man 18 von 24 Stunden unter der Erde verbringen. Das können die Einwohner nicht, das können auch wir hier nicht.
Und zugleich haben Sie uns eine Ahnung davon gegeben, dass 20 Kilometer nur entfernt Bachmut liegt, eine Stadt, von der wir alle Bilder im Kopf haben. Eine Stadt weitgehend dem Erdboden gleichgemacht, schwere Kämpfe seit vielen Monaten inzwischen, schon ein Stellungskrieg, ein Abnutzungskrieg. Dieser Begriff wird ja auch immer wieder verwendet. Und Sie haben ja versucht, in die Nähe zu kommen. Wie nah sind Sie dieser Frontlinie und diesem Zentrum dieser schweren Kämpfe gekommen?
So nah, wie es möglich war, und zwar mit Hilfe der sogenannten Grenzschutztruppen. Sie müssen sich vorstellen, in Bachmut kämpft eben nicht nur die ukrainische Armee, es kämpfen dort auch die Grenzschutztruppen, die Polizei, die Sicherheitsdienste, die Nationalgarde. Alles wird nach Bachmut geworfen in diesen Tagen, in diesen Wochen, um die Stadt zu halten. Ich bin gekommen bis Chassiv Yar. Das ist das nächstgelegene Dorf, etwa 3-4 Kilometer von Bachmut entfernt. Das liegt auf einer Anhöhe und eben dort in Chassiv Yar hat die ukrainische Artillerie ihre Stellungen bezogen. Sie beschießt von dort aus die russischen Linien auf der Ostseite von Bachmut. Das kann man auch gut einsehen. Man sieht die Rauchfahnen, die aufsteigen. Sie hören auch das Donnern der Haubitzen, darüber dann die Raketen, die über den Himmel fauchen, dahinter dann die russischen Linien und auch von dort wird eben vieles abgefeuert. In Chassiv Yar gibt es sogenannte Outgoing-Artillerie, also Granaten, die rausgehen aus dem Dorf, und es gibt eben auch die Ingoing, die dann einschlagen im Dorf. Nicht im Sekundentakt, aber mindestens 10-mal pro Minute kracht es hier. Das ist ein verheerender Lärm in einer verheerten Kriegslandschaft.
Und wir haben ja auch in den letzten Wochen gelernt, dass die allermeisten Bewohner von Bachmut geflohen sind. Wie sieht es denn diese einigen Kilometer entfernt aus in diesem Dorf, von dem Sie uns geschildert haben? Chassiv Yar, leben dort noch Menschen?
Ja, da leben noch Menschen. Natürlich sind die meisten evakuiert worden. Und das ukrainische Militär versucht auch immer wieder mit allen Überredungskünsten die Leute, die bleiben wollen, zu überzeugen, dass es besser ist, zu gehen. Aber es sind eben zum Großteil ältere, alte Menschen, Frauen in dicke Röcke gehüllt, Babuschkas, so nennt man sie hier, die die streunenden Katzen füttern, die Wäsche aufhängen, die Holz einsammeln. Und die Männer, die dann irgendwo vor ihren Häusern sitzen, mitten im Beschuss, während es überall um sie herum kracht. Und im Grunde versuchen sie, diese ständige lebensgefährliche Bedrohung zu ignorieren. Das kann nicht gut gehen, denn diese Menschen haben keinerlei Schutz. Die Hauswände sind dünner Backstein, die Dächer sind aus Wellblech. Jedes Schrapnell geht dort durch. Das unterscheidet sie von der Lage der Soldaten vor Ort, der Militärs, die eben Schutzkleidung tragen, Helm, Splitterschutzweste, die Unterstände eingerichtet haben, die in den größeren, sicheren Gebäuden mit den Betonplatten sich verschanzen können. Auch wenn ich als Journalist in diesem Ort unterwegs bin, bin ich das in einer privilegierten Lage, denn ich trage ja dann auch Helm und Schutzweste. Aber wissen Sie, eine Stunde nachdem wir aus Chassiv Yar gestern rausgefahren sind, haben zwei Granaten eingeschlagen. Eine in die Schule, eine andere mitten im Dorf. Es hat zwei tote Zivilisten gegeben und einen Schwerverletzten.
Nun sind Sie ja ein erfahrener Reporter, wenn es um Berichterstattung aus Krisen und Kriegsgebieten geht. Ich muss das aber trotzdem fragen. Auch Sie müssen sich also überlegen, wenn Sie sich von Kramatorsk in die Nähe von Bachmut bewegen, dass Sie sich auch in Lebensgefahr begeben.
Sagen wir mal so, ich würde das nicht machen, wenn ich mich nicht dabei im Schutz dieser Grenzschutztruppen befinden würde. Ich bin mit einem ihrer Offiziere dorthin gefahren. Wir haben nicht die Straße genommen, die nach Bachmut reinführt, denn die ist tatsächlich lebensgefährlich. Die russische Armee hat ja zusammen mit den Wagner-Söldnern diese Stadt umkreist von drei Seiten. Es gibt nur noch einen Zugang und der liegt sozusagen im Kreuzfeuer der Russen. Wir sind deswegen über eine Schlaglochpiste gefüllt mit Schlamm nach Chassiv Yar gefahren, vorbei an Feldern, die nicht mehr bestellt werden, an zerschossenen Häusern, dann kommt man eben in diesen Ort. Aber wir sind eben so gefahren, dass es schlecht einsichtbar war und wir hatten auch einen gepanzerten Wagen, also es war so etwas wie Sicherheit dort vorhanden. Aber es ist klar, wenn man zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort stünde, wären wir eine Stunde später etwa vor der Schule gestanden, dann wäre das nicht gut ausgegangen.
Sie haben es schon angedeutet, Sie haben ja auch Gelegenheit gehabt, mit Offizieren vor Ort zu sprechen, also mit Verantwortlichen für die Verteidigung Bachmuts gegen die russischen Angreifer. Ich will gleich mal eine Passage aus einem Gespräch einspielen. Sagen Sie uns vorher noch etwas zu dieser Person, die ja sehr gut Deutsch spricht, mit einem leichten österreichischen Akzent, wenn ich das richtig interpretiere. Wer ist dieser Offizier?
Der Mann ist 51 Jahre alt, eigentlich studierter Historiker. Sein Name ist Sergei Ossatschuk. Er war Gouverneur, also eigentlich ein hoher Verwaltungsbeamter in der Oblast, also wenn Sie so wollen, im Bundesland Tschernowitz, und hat dann den Weg nach diesem Amt zu den Grenzschutztruppen gefunden. Und er steht jetzt im Grunde seit Monaten mittendrin in diesem Krieg. Sein gutes Deutsch hat er gelernt in Österreich, weil er dort in jüngeren Jahren, in friedlicheren Jahren als Historiker gearbeitet hat. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter. Jetzt ist er Oberstleutnant der ukrainischen Grenzschutztruppen, schwer bewaffnet und versucht, sein Land zu verteidigen.
Und dieser Offizier, Oberstleutnant Ossatschuk, hat Ihnen auch gesagt, wie er die Verteidigung und die Gründe für die Verteidigung von Bachmut einschätzt. Lassen Sie uns das mal zusammen gerade anhören.
Die Länge der ukrainischen Verteidigungsfront gegen die russischen Aggressoren beläuft sich fast auf 1000 Kilometer derzeit. Und Bachmut ist ein brennender Punkt dadurch, dass wir uns dort gut verteidigen können. Wenn wir auf dem freien Feld, in der freien Gelände uns eingraben müssten und Verteidigungslinien einbetonieren. Es ist wesentlich schwieriger, dort diese Kriegswalze Putins abzuwehren, als in einer Stadt mit genügenden starken und großen Industriegebäuden. Also das bietet uns einfach bessere Verteidigungsmöglichkeiten. Deswegen Bachmut hat der Präsident Zelensky als Festung Bachmut vor Monaten genannt.
Und bevor wir noch weiter drüber sprechen, da hört man im Hintergrund tatsächlich Artilleriegeschosse einschlagen auf der Anhöhe, auf der Sie mit ihm gesprochen haben.
Ja, offen gestanden, er konnte da ziemlich lange ungestört reden, bevor es wieder gekracht hat. Als ich dort war, als wir gemeinsam dort waren, hat es eigentlich wesentlich häufiger eingeschlagen, hat die ukrainische Artillerie auch wesentlich häufiger gefeuert. Das war eigentlich ein Zufall gewesen, dass man jetzt so wenig Beschuss gehört hat.
Herr Dorn, wir sprechen seit Wochen hier über die Verteidigung von Bachmut. Wir können Tag für Tag quasi verfolgen, wie die russischen Truppen dann doch quasi Meter für Meter vorangekommen sind in den letzten Wochen. Und hier wird dann gelegentlich die Frage gestellt, das geschieht alles unter immer größeren Verlusten der ukrainischen Streitkräfte. Von hier aus betrachtet, hunderte von Kilometern entfernt, wird die Frage aufgeworfen, ist dieser Preis noch gerechtfertigt? Und wenn wir den Offizier jetzt uns noch einmal in Erinnerung rufen, dann gibt es vor Ort gar keinen Zweifel an diesem Kalkül, an dieser Strategie der Ukraine, oder?
Nein, das ist gar keine Frage. Man hört da nicht auf das, was von amerikanischen Strategen erklärt wird, die ja sagen, man könne Bachmut aufgeben. Man hört auch nicht auf das, was deutsche Militärexperten sagen, man könne Bachmut aufgeben. Man sagt sich schlicht und einfach, wenn wir Bachmut aufgeben, dann geben wir auch das Land, das davor liegt, im Grunde der russischen Armee preis. Ich war etwa 40 Kilometer von Bachmut entfernt in einem Kriegshospital, wo verwundete Soldaten behandelt wurden. Ich hatte dort freien Zugang, konnte, ohne dass irgendein Aufpasser mit mir unterwegs war, in den Fluren dieser Klinik mit verwundeten Soldaten sprechen. Sie müssen sich vorstellen, die Zimmer sind zugestellt mit Betten. Da ist dann nur noch ein ganz schmaler Raum für die Krankenschwester, die da reingeht. Die Flure sind vollgestellt. Der Militärarzt hat gesagt, und das haben mir mehrere andere Ärzte auch bestätigt, dass jeden Tag zwischen 100 und 150 Verwundete aus Bachmut, auch aus dem umkämpften Kremina, in dieses Krankenhaus eingeliefert werden. Und wenn Sie mit diesen Leuten reden, dann sitzen Sie da mit ernsten Gesichtern, entschlossen, geschwächt auch von Ihren Verwundungen, und sagen, ich möchte so schnell wie möglich wieder zurück an die Front. Und das hat nichts mit kriegerischem Heldenmut zu tun oder dergleichen. Das hat etwas zu tun mit dem Mut der Verzweiflung, den diese Leute haben. Denn sie sehen ja, wenn sie in dieser Region unterwegs sind, und das waren wir kilometerweit, 50, 60 Kilometer weit, was die russische Armee in den Gebieten angerichtet hat, die sie nach dem 24. Februar 2022 erstmal eingenommen hat, dann zurückgeworfen wurde nach mehreren Monaten in der Herbstoffensive der Ukraine. Das ist wirklich nur noch verbrannte Erde. Ich habe noch nie derart zerstörte Dörfer, Bauernhöfe gesehen, zerschossene Kirchen. Ich habe Felder gesehen, die über Kilometer weit vermint waren. An den Sträuchern, den Bäumen hängen kleine weiße Plastikfähnchen. Das sind die Signale dafür. Hier liegen Minen, hier keinen Schritt weiter gehen. Links und rechts der Straße ist das. Man kann eben nur diese eine Straße verwenden, um zu diesem Krankenhaus zu kommen. Dieses Land ist komplett kontaminiert. Und selbst wenn die russische Armee vorrücken würde, dann fürchtet man gar nicht unbedingt, dass es ein zweites Butscha geben könnte. Aber die Leute sehen, was die russische Armee schon hinterlassen hat in dem Gebiet, das vor einigen Monaten befreit worden ist im Herbst. Und das allein genügt, um diese Menschen zu ermutigen, wieder vorzugehen und zu versuchen, Bachmut zu halten.
Seit über einem Jahr wütet Russlands Krieg gegen die Ukraine. Gerade erst hat der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Präsident Wladimir Putin ausgestellt für mutmaßliche Kriegsverbrechen in diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Wenn es aber nach dem Internationalen Olympischen Komitee geht und nach seinem Präsidenten Thomas Bach, dann soll das Athletinnen und Athleten aus Russland und auch aus Belarus nicht daran hindern, an den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Jahr teilzunehmen. Unter neutraler Flagge und sofern sie sich klar zur Olympischen Charta bekennen und den Krieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen. Das ist im Moment der Grundgedanke. Die förmliche Entscheidung darüber steht allerdings noch aus. Auch viele Details sind noch zu klären. Etwas mehr Klarheit gibt es jetzt im Fechtsport, auch mit Blick auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr. Da könnte es sein, dass keine Fechterinnen und keine Fechter aus der Ukraine teilnehmen werden. Dafür aber Athletinnen und Athleten aus Russland. Maximilian Rieger ist aus unserer Sportredaktion hier ins Podcaststudio gekommen. Hallo Maximilian.
Hallo.
Wie kommt es zu dieser Konstellation? Also möglicherweise Athletinnen und Athleten aus Russland, aber keine aus der Ukraine.
Das kommt daher, weil der Weltfechtverband vor knapp 2 Wochen entschieden hat, russische und belarussische Fechterinnen und Fechter wieder an Wettbewerben teilnehmen zu lassen, als neutrale Athleten, das heißt ohne Nationalsymbole und ohne Hymne. Und das ist für die russischen Sportlerinnen und Sportler gerade rechtzeitig gekommen, weil jetzt im April die Qualifikationswettbewerbe losgehen für Olympia 24. Da kann ja nicht jeder teilnehmen, sondern man muss sich dafür sportlich qualifizieren. Nachdem das entschieden wurde im Weltverband, hat es viel Kritik gegeben und jetzt haben die ukrainischen Fechterinnen und Fechter gesagt, wir treten nicht bei Wettbewerben an, wo Russen und Belarussen teilnehmen. Was bedeutet, wenn jetzt tatsächlich die Weltcups stattfinden, dann sind da womöglich Russinnen und Russen, Belarussen und Belarussinnen, aber eben kein Ukrainer. Und das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, die könnten dann keine Punkte sammeln, um sich für 24 zu qualifizieren für die Sommerspiele. Und dann kann es halt dazu kommen, dass wir keine ukrainischen Fechterinnen und Fechter haben, aber eben aus Russland und Belarus welche.
Und das ist eine Entscheidung, die auch klipp und klar von Seiten der Ukraine getroffen wurde. Ich glaube, es gab im Vorfeld schon Kritik, als sozusagen Andeutungen gab, dass diese Entscheidung so ausfallen könnte. Da war schon klar, seitdem war klar, also wenn diese Entscheidung so fällt, dann können wir nicht dabei sein. Das ist für uns unvorstellbar.
Es ist ein Boykott. Also wir reden über einen Olympia-Boykott. Und dieser Boykott, den haben die Ukrainer schon seit längerem zumindest ins Spiel gebracht. Und das ist jetzt das erste Mal, dass sie auch wirklich das jetzt zumindest androhen. Man muss immer dann gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, so wie ich die Äußerungen, also der ukrainische Sportminister Vadim Gutzeit, ehemaliger Fechter, der hat sich schon sehr deutlich ausgedrückt. Der hat gegenüber der FAZ gesagt, wie könne erwartet werden, dass ukrainische Sportler russischen Athleten die Hand schütteln, während in der Ukraine Krieg herrscht. Und dazu muss man wissen, das Handschütteln gehört beim Fechten elementar dazu. Wer nicht die Hand schüttelt, wird disqualifiziert. Und das ist dann eben vielleicht auch eine Schwelle, über die ukrainische Fechterinnen und Fechter nicht springen. Was eben bedeutet, dass die nicht an Olympia teilnehmen können.
Kann man ja auch super nachvollziehen.
Man kann das komplett nachvollziehen.
Wenn man sich das große Bild vor Augen führt.
Absolut.
Jetzt lass uns über den IOC sprechen. Ich habe so ein bisschen versucht anzudeuten, in welche Marschrichtung Der IOC mit Thomas Bach an der Spitze hat, die wollen das auch möglich machen und sagen, alles andere wäre auch diskriminierend. Ist das also eine Entscheidung ganz im Sinne von Thomas Bach und dem IOC im Moment in dieser laufenden Debatte?
Das ist zumindest auf Linie des IOC, ja. Das IOC hat, wie du schon gesagt hast, keine endgültige Entscheidung getroffen. Das IOC sagt auch immer noch, es geht noch gar nicht um 24. Also wir reden noch gar nicht über Olympia, was natürlich de facto nicht stimmt, weil ich habe es gerade erklärt, wir reden über Olympia-Qualifikation. Und natürlich geht es dann um Olympia 24 in Paris. Und es gibt eben noch keine klare Festlegung, wie sieht dieser Check aus? Also was bedeutet aktive Unterstützung des Krieges, wenn wir jetzt über russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler sprechen? Was bedeutet das? Wer überprüft das? Das hat das IOC noch nicht festgelegt und deswegen ist das auch unklar. Das ist übrigens auch beim Fechtverband unklar. Ich habe noch keine Ahnung, wie die das überprüfen wollen, wenn sie es denn überhaupt überprüfen. Man muss dazu wissen, der Fechtverband ist sehr lange von einem russischen Präsidenten geführt worden, von einem Oligarchen, der das Amt ruhen lässt seit dem Angriffskrieg, aber sich immer noch nicht komplett zurückgezogen hat.
Dann schauen wir auf die deutschen Fechterinnen und Fechter. Schauen wir zu Beginn mal sozusagen auf den Verband, auf den organisierten Sport, den Deutschen Fechterbund. Wie verhält sich denn dieser Verband in dieser Frage?
Das ist wirklich spannend, weil die Präsidentin Claudia Bokel des Deutschen Fechterbundes offenbar für eine Rückkehr von russischen Sportlerinnen und Sportlern gestimmt hat. Zumindest für Einzelsportlerinnen und Sportler. Es gab mehrere Abstimmungen, Teams und Funktionäre. Ist alles zugelassen worden am Ende. Und nach Informationen von der Sportschau, Spiegel und auch wir haben die Informationen bekommen, hat sie tatsächlich für die Rückkehr von einzelnen russischen Athletinnen und Athleten gestimmt. Sie sagt selbst, sie äußert sich nicht dazu, weil das ist eine geheime Wahl. Aber wenn das so stimmt, wozu wir im Moment, wie gesagt, viel Grund zur Annahme haben, dann hat sie gegen die Linie des Bundesinnenministeriums gestimmt, gegen die Linie der Bundesregierung, die ganz klar sagt, wir sind dafür, dass Russland und Belarus ausgeschlossen werden aus dem Weltsport. Und also das ist was. Ein Sportfachverband, der sehr viel Geld, Steuergeld bekommt, um seine Tätigkeiten durchzuführen. Und der stimmt dann gegen die Linie des Bundesinnenministeriums. Das könnte Folgen haben.
Das hat die Claudia Bokel, frühere Degenfechterin und Weltmeisterin und Europameisterin, aber auch eben seitdem Sportfunktionärin.
Auch im IOC mal gewesen.
Auch im IOC gewesen. Also ich stelle mir vor, die sitzt jetzt auch ordentlich in der Klemme. Auf der einen Seite sozusagen ihre Verbundenheit mit den Sportverbänden, ihr Blick auf das, was das IOC im Moment sagt. Auf der anderen Seite das Bundesinnenministerium, was sagt, also für uns ist eigentlich klar, Sportlerinnen und Sportler aus Russland, aus Belarus sollten nicht teilnehmen und wir können einfach keine Veranstaltungen fördern, jetzt mit Blick auf deutsche Athletinnen und Athleten, an denen das passiert. Was folgt jetzt aus dieser Gemengelage für Athletinnen und Athleten? Jetzt sagen wir mal am Beispiel Fechtsport, das ist ja im Moment wie ein Beispiel, an dem man diese ganzen Probleme irgendwie aufziehen kann und sich anschauen kann.
Ja. Für die folgt, dass es im Moment wirklich, du hast es gut beschrieben, es ist für sie auch eine Lage, wo sie nicht genau wissen, woran sie sind. Und wir haben auch mit Lea Krüger gesprochen, das ist eine Fechterin, die auch im Verein Athleten Deutschland aktiv ist und die hat erstmal so reagiert.
Ich habe die Nachricht gelesen, ich saß irgendwie gerade im Café und war fassungslos im ersten Moment. Das hört sich jetzt vielleicht sogar so ein bisschen naiv an, weil eigentlich überrascht es keinen wirklich im Fechten. Fechten ist so eng mit Russland verwoben, dass es eine Frage der Zeit war, dass die Russen wiederkommen werden. Ich glaube, was mich bei dem Ganzen wirklich so sehr, sehr sprachlos und fassungslos macht, ist, dass jetzt einfach so passiert ist, dass noch nicht mal die Entscheidung des IOCs abgewartet wurde.
Und dass es eben auch nicht innerhalb von des deutschen Verbandes offenbar mal wirklich so breit diskutiert wurde, dass eben auch die Fechterinnen und Fechter da mit inkludiert sind. Und was das für die bedeutet, sie wissen jetzt eben nicht hundertprozentig, wenn ich jetzt bei Wettbewerben antrete, kriege ich dafür die Reisekosten erstattet. Und dann natürlich die Frage, möchte ich als Athletin, möchte ich als Lea Krüger gegen Russen antreten?
Und denen die Hand schütteln.
Und Lea Krüger hat zum Beispiel auch ukrainische Fechtfreundinnen. Ja, also es sind auch hier ukrainische Fechterinnen in Deutschland jetzt gerade untergekommen und trainieren hier. So. Und also wie geht man damit um, dass man mit denen tagtäglich trainiert und am Ende sind die nicht mit dabei, aber Russinnen und Russen. Durch diese Verbandsentscheidung wurden halt auch die Athletinnen und Athleten wieder vor eine ziemlich unmögliche Situation gestellt. Auf zweifacher Hinsicht, einmal moralisch und dann finanziell. Wobei man vielleicht beim Finanziellen jetzt einmal sagen muss, wahrscheinlich wird es so sein, dass das Bundesinnenministerium dann doch das Geld geben wird.
Und jetzt kommen wir dann zu dem weiteren Player, den Politikerinnen, den Politikern, die sich um Sportpolitik kümmern, die auch debattieren, welche Haltung sollten wir einnehmen, die im Austausch sind mit der Bundesinnenministerin. Wie reagieren die jetzt gegenüber dem Problem, dass sie auf der einen Seite politisch natürlich die Ukraine unterstützen wollen und auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch, dass die Sportlerinnen und Sportler die Unterstützung bekommen, die ihnen eben zugesagt worden ist von der Politik. Und jetzt?
Genau. Jetzt ist die Frage, es gibt seit einem Jahr vom Bundesinnenministerium den ganz klaren Beschluss, deutsche Athletinnen und Athleten werden nicht gefördert, wenn sie an Wettbewerben teilnehmen, wo Russland und Belarus teilnehmen. So, das steht da. Dieser Beschluss wurde die vergangenen 12 Monate eigentlich kaum getestet, sage ich mal, weil sowieso nirgendwo Wettbewerbe mit Russinnen und Belarussen stattgefunden haben. Jetzt fängt das an. Und wir haben alle Fraktionen angefragt und es gibt keine Fraktion, von Linke bis AfD, Mitte, wer auch immer, der sagt, wir müssen das durchziehen, sondern es wird immer gesagt, deutschen Athletinnen und Athleten darf kein Nachteil entstehen. Und das ist auch das, was das BMI sagt. Und da schwingt mit, es wird dann natürlich Ausnahmeregelungen geben. Und damit wird aber natürlich die Haltung, die das Bundesinnenministerium hat, aufgeweicht. Das ist dann nur noch ein Appell. Kann man auch sagen, ja, dann ist das schön, dass das BMI das so hat, aber wir entscheiden das autonom. Das ist eben die Autonomie des Sports, die von den Sportverbänden immer sehr verteidigt wird. Aber das führt halt dazu, dass die politische Haltung des BMI, wenn sie das wirklich so durchführen, wie sie es jetzt sagen, dass keine Nachteile entstehen sollen, dass das nichts weiter als ein Appell ist und das BMI den einzigen wirklich wirksamen Hebel verliert, um auf die Sportverbände einzuwirken, um die politische Position durchzusetzen.
Und was wir jetzt ja schon sehen, ist, dass es schon jetzt ganz konkrete Folgen hat. Also du hast darüber gesprochen, dass es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele geht, um Wettbewerbe, um die jetzt geplant sind, die jetzt auf der Tagesordnung stehen. Und da werden jetzt schon die ersten abgesagt, einer beispielsweise in Tauberbischofsheim, weil man sagt, unter diesen Voraussetzungen können wir das nicht stattfinden lassen? Oder wie ist da das Argument?
In Tauberbischofsheim war tatsächlich der lokale Landessportbund derjenige, der gesagt hat, wir machen das nicht. Und zwar hat er Hausrecht in der Fechthalle. Und er hat gesagt, hier kommen keine Russinnen und Russen rein. Wenn das passiert, machen wir zu. Und dann hat der Deutsche Fechterbund gesagt, gut, dann können wir halt nicht den Wettkampf stattfinden lassen und dann geben wir ihn zurück. Eine weitere Frage sind Visa für russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler. Das war jetzt in Deutschland, ging das so schnell, dass man es, glaube ich, nicht geklärt hat, wie das dann wäre. Aber das ist natürlich auch ein Faktor, wenn jetzt in europäischen Ländern Weltcups stattfinden, können überhaupt die russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten einreisen. Und es gibt auch schon einen Weltcup, der in Schweden zurückgegeben wurde. Es soll in April ein Weltcup in Polen stattfinden, wo mir auch komplett die Fantasie fehlt, wie da Russen und Belarussen teilnehmen sollen. Das heißt, womöglich kommen wir dann auch in eine Situation, wo der Weltverband irgendwelche Orte suchen muss, wo Weltcups stattfinden in Ländern, die eben kein Problem damit haben, dass Russinnen und Russen da teilnehmen. Und, muss man auch sagen, außerhalb von Europa gibt es genug Länder, die das so sehen. Also in Asien, Afrika gäbe es die Möglichkeit.
Für mich läuft das ein bisschen darauf hinaus, dass, wenn ich mir einen Augenblick vorstelle, ich bin jetzt Fechter, da muss ich mir jetzt wahnsinnig viele Dinge überlegen. Bin ich persönlich bereit, dieser Entscheidung zu folgen und gegebenenfalls gegen einen Athleten aus Belarus oder aus Russland anzutreten mit Handshake und sonstiger Disqualifikation? Bin ich bereit, die Kosten dafür zu tragen? Oder sage ich, ich kann das nicht machen und lass meinen Olympiatraum sausen? Ist es am Ende dann doch bei allen Debatten in den Verbänden, in der Politik, im IOC so, dass die Athletinnen und Athleten am Ende allein sind mit dieser Entscheidung? Oder worauf läuft das hinaus?
Im Moment ist es so. Ich bin gespannt, was das IOC dann tatsächlich an Richtlinien festlegen wird. Aber die Befürchtung ist, glaube ich, bei vielen Athletinnen und Athleten, dass es tatsächlich darauf hinausläuft, dass es am Ende eine Gewissensentscheidung ist. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es am Geld scheitern wird. Aber es ist dann irgendwie eine Gewissensentscheidung, wie man dann damit umgeht. Und dann auch wieder die nächste Frage, was ist, wenn man dann selber ein Zeichen setzt beim Wettkampf? Ob das dann wiederum bestraft wird. Alles Fragen, die uns in den kommenden Monaten bis mindestens Olympia 24 weiter beschäftigen werden. Solange es diesen Krieg gibt, wird es diese Frage geben.
Das war der Tag für diesen 22. März 2023. Noch nicht ganz. Mein Kollege Philipp May hat mich gebeten, noch eine Sache aus der Folge gestern richtig zu stellen. Da hat er gleich im Intro einmal gesagt, dass der Gebäudesektor für 2/3 der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Es ist aber nur 1/3. Der Fehler ist inzwischen entfernt, aber einige werden es möglicherweise trotzdem und schon vorher gehört haben. Deswegen an dieser Stelle von Philipp May nochmal herzliche Grüße und die Bitte um Entschuldigung für diesen Lapsus. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.